Ich lese uns den Text, wie er in Markus 14 steht, wo es eben um das Passamahl und auch dann um die Einsetzung des Abendmahls geht. Jesus hat seine Jünger vorausgeschickt, einen Raum vorzubereiten, einen großen Raum im Obergeschoss. Die Jünger machten sich auf den Weg und fanden alles genau so. Und am Abend kam er, also Jesus, mit den Zwölfen. Und als sie bei Tisch waren und aßen, sprach Jesus: Wahrlich, ich sage euch, einer unter euch, der mit mir ist, wird mich verraten. Da wurden sie traurig und sagten zu ihm, einer nach dem anderen: Bin ich's? Er aber sprach zu ihnen: Einer von den Zwölfen, der mit mir einen Bissen in die Schüssel taucht. Der Menschensohn geht zwar hin, wie von ihm geschrieben steht, aber weh dem Menschen, durch den der Menschensohn verraten wird. Es wäre für diesen Menschen besser, wenn er nie geboren wäre. Und als sie aßen, nahm er das Brot, dankte und brach's und gab's ihnen und sprach: Nehmt, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch, dankte und gab ihnen den, und sie tranken alle daraus. Und er sprach zu ihnen: Das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Wahrlich, ich sage euch, dass ich nicht mehr trinken werde vom Gewächs des Weinstocks bis an den Tag, an dem ich aufs Neue davon trinke im Reich Gottes. Und als sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Verraten und verlassen. Das habe ich als Überschrift genommen und habe mich gefragt, wann warst du so richtig verlassen? Wann hast du dich verlassen gefühlt? Wurdest du von einem dir nahestehenden Menschen enttäuscht? Ja, vielleicht sogar verraten? Und was macht es dann mit der Beziehung? Ich finde es enorm. Jesus weiß, was kommen wird. Und er bleibt dennoch in der Gemeinschaft, auch in der Gemeinschaft dessen, der ihn verrät, der ihn nachher verleugnet, und weiß darum, dass Verrat, Gefangennahme, Verleugnung, Hinrichtung, alles auf ihn zukommen wird. Und dennoch war es ihm wichtig, war es ihm ein Anliegen. Er sagt dann an einer anderen Stelle: Ich habe mich regelrecht danach gesehnt, mit euch das Passa zu feiern. Das Passa. Wir haben vorhin gehört, der Auszug der Israeliten und was dazu zu beachten war. Es hatte eine klare Abfolge. Und auch an diesem Text ist klar, es ist alles vorbereitet. Das Passa-Lamm, der Raum, alles vorbereitet, dass es wirklich eine Feier sein kann. Selbst die Füße hat Jesus seinen Jüngern gewaschen. So in Johannes 13. Was bedeutet denn Passa an dieser Stelle? Wenn wir das mal ein bisschen betrachten. Ich kann und will das eigentlich nur in kleinen Strichpunkten tun. Für einen Jude ist es noch mal viel bedeutender. Aber Jesus und seine Jünger sind Juden. Und für sie hat es große Bedeutung. Das Passa erinnert an den Auszug des Volks Israel aus Ägypten, aus der Sklaverei, aus der Gefangenschaft. Nicht ohne Mühsal. Der Weg bis zum Auszug war lang und mit Plagen ging er einher. Bis dahin, dass die Erstgeborenen getötet wurden. Außer bei denen, wo das Blut des Opferlamms an den Türpfosten und den Türbalken war. Wir haben es gehört. Der Auszug nach rund 400 Jahren Unterdrückung und Sklaverei. Dann der Durchzug durchs Schilfmeer, Durchzug durch die Wüste und erst nach 40 Jahren der Einzug in das gelobte Land. Gott begleitet, er versorgt in dieser Zwischenzeit und er schließt einen Bund, den Bundschluss am Sinai mit Israel, und wir erinnern uns, da wurden die 10 Gebote überreicht. Und die fangen an mit diesen Worten: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat, aus der Sklaverei geführt hat, in die Befreiung geführt hat. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Ich finde es sehr interessant und ich sehe da Parallelen zum Christwerden, zumindest bei mir, dass es manchmal Plagen sind, die uns dazu bringen, etwas zu ändern und dass wir dann auch ausziehen, Altes hinter uns lassen und dass es einen Weg braucht in das Neue, in das verheißene Land. Es braucht ein Opferlamm ohne Makel und das Blut des Lammes, das rettet. Wer das Blut des Lammes an seiner Herzenstür hat, wer es dahin streicht, der darf aus Gefangenschaft, aus Sklaverei ausziehen. Der Paulus nimmt dieses auch auf im Römerbrief und beschreibt dort dieses Geheimnis, dass Jesus sich opfert und wie der Weg hin zur Befreiung geschieht und wie Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott möglich ist. Soweit mal der Rückblick zum Passa, aber der Text hat nur einen ganz kleinen Teil zu diesem Bereich des Passamahls. Sie sitzen also zusammen in diesem Obergeschoss und es ist eine feierliche Runde. Sie haben sicherlich auch das eine oder andere zitiert, bedacht nach jüdischem Brauch während dem Essen. Und dann da mitten hinein, ganz unvermittelt, einer von euch wird mich verraten. Krass. Das passt doch jetzt gar nicht hierher. Wir waren doch auf Feststimmung aus. Da ist so gar keine Andacht mehr möglich. Und ja, alle sind betroffen. Einer nach dem anderen fragt: Herr, bin ich's? Keiner ausgenommen. Keiner mit Selbstsicherheit mehr. Von keinem hören wir, der irgendwie einfach nur still bleibt. Es wäre wohl bei allen möglich gewesen, auch bei mir, ich frage mich. Doch nicht ich, keiner will's sein. Bin ich auch dazu fähig, mich von Jesus abzuwenden? Erkenne ich bei mir Abgründe? Ich denke, es ist gut, sich dieser Abgründe zu stellen und zu wissen, Jesus ist für uns. Er ist dort nicht aus der Gemeinschaft gegangen und geht auch heute nicht aus unserer Gemeinschaft. Es führt uns in Dankbarkeit gegenüber Gott und seiner Geduld, seinem Erbarmen. Zurück zum Text. Jetzt ist es richtig spannend. Wer wird es denn sein? Also in so einem Film, da ist es ja dann immer interessant, wer ist es? Wer ist der Übeltäter? Aber Jesus wird hier nicht konkret, nicht ganz eindeutig. Er sagt, wer mit mir das Brot in die Schüssel taucht. Wahrscheinlich waren es alle, könnte ich mir vorstellen. Und dann, es wäre besser für diesen, er wäre nie geboren worden. Hochspannung. Solche Worte aus Jesu Mund. Ich will es nicht bewerten, ich kann es auch nicht bewerten, was das bedeutet. Ich mache nur ein Fragezeichen. Wir hören es in einem Tonfall. Aber ist es der Tonfall des Vorwurfs oder des Mitleids? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass die Bibel diese Spannung nicht auflöst. Und Jesus auch nicht. Und wir wissen von dem Kapitel am Anfang, Judas hatte diese Entscheidung zum Verrat eh schon getroffen. In Vers 11, 10 und 11, da hatten wir das die Woche schon mal beleuchtet. Da waren es die Tropfen des Salböls, die es zum Überfließen brachten, was zu viel war. Ob es das alleine war, ich mag es nicht eingrenzen. Fraglich bleibt Jesus in dieser Tischgemeinschaft, Judas in dieser Tischgemeinschaft. Wir wissen es nicht eindeutig. In Matthäus 26, da wird uns von Judas berichtet, ich springe jetzt ein bisschen, nach seinem Verrat hat er es bereut. Wollte er das Geschehene wieder umkehren, brachte die 30 Silberstücke wieder zurück und die hohen Priester haben ihn einfach nur kalt abblitzen lassen. Und anders wie Petrus mit seiner Verleugnung umgeht, der dann wieder zurück in die Gemeinschaft findet, bleibt Judas allein. Allein mit seiner Einsamkeit, mit seiner Verzweiflung, mit den Folgen seines Tuns und auch mit dem, dass Jesus dann hingerichtet wurde. Und genau diese Folgen, die bringen letztendlich Judas ums Leben. Er sieht da keinen anderen Weg mehr als die Selbsttötung. Nochmal zurück, die Frage, bleibt Judas, nachdem Jesus ihn als Verräter erkannt und identifiziert hat, in der Gemeinschaft des Passa? Ich persönlich denke eher nicht. Aber was mir aufgefallen ist, Jesus schickt ihn nicht fort. Er wirft ihn nicht raus, es wird nicht berichtet. Es bleibt auch da, noch offen. Und ich finde es bemerkenswert, dass die Tür offen bleibt für jeden, der umkehren will. So verstehe ich das zumindest. Und dann spricht Jesus diese Einsetzungsworte, diese bedeutsamen Worte. Das ist mein Leib, das ist mein Blut des neuen Bundes. Der Leib, das Brot, das Blut, der Wein, ein neuer Bund entsteht. Bei dem Lesen fielen mir spontan da zwei Begebenheiten ein. Da ist mir eingefallen, dass Jesus das schon mal sagte, ich bin das Brot des Lebens. In Johannes 6 wird uns das berichtet. nach der Speisung der 5000 und die Menschen sind satt geworden und wollen wieder satt werden und nehmen einen langen Weg auf sich. Und dann weist Jesus darauf hin, ihr kommt nur, weil ihr satt geworden seid für den Bauch. Es geht um viel mehr. Und das andere, was mir einfiel, war die Frau am Jakobsbrunnen, die Durst hat, Lebensdurst. Und Jesus, ihr sagt, ich hab lebendiges Wasser. Wasser, das ins ewige Leben führt. Jesus spricht in diesen Gleichnissen nicht vom natürlichen Hunger und Durst. Ja, den kannte er auch. Er sprach vom Lebenshunger, vom Lebensdurst. Jesus hat Durst und Hunger erfahren, erlitten. Er weiß, wie es sich anfühlt. Ich denke da an die Zeit in der Wüste, als er 40 Tage dort war, in Anfechtung, als der Satan ihn versuchte. Er kennt unsere menschlichen Bedürfnisse, auch die Grundbedürfnisse sehr wohl. Aber er kennt noch viel mehr. Er sieht viel weiter. Er sieht unsere Verlorenheit, unsere Einsamkeit. Er sieht unser vergebliches Streben nach Ruhm und Macht. Er sieht unser Versagen, unser Scheitern. Und genauso sieht er auch die Tiefen, die Abgründe unserer Seele. Und er kennt, und wir wissen es auch, am Ende wird all unser Bestreben nicht ausreichen. Wir passen nicht zu dem Heiligen, zu dem vollkommenen Gott. Da braucht es einen Vermittler. Und eben in diese Erkenntnis, in diese Tiefe hinein, da stiftet Jesus einen neuen Bund. Ein neues, ihr sollt daran denken, in Brot und Wein. Was geschieht da beim Abendmahl? Was hat es für eine Bedeutung heute? Wenn wir die Abendmahlsgaben einnehmen und morgen früh spätestens wird Hunger wieder einsetzen, wird Durst wieder einsetzen. Es macht uns nicht körperlich satt. Aber die Übertragung, dass unser Lebenshunger satt wird, dass unser Lebensdurst gestillt wird. Darum geht's und es ist zeichenhaft. Das dürfen wir schmecken und sehen und aufnehmen. Und wer Jesus in sich trägt, der kann dann auch frei entscheiden und kann Nein sagen zu den Sehnsüchten dieser Welt oder den Verlockungen, weil er Ja zu Jesus gesagt hat. Nein, weil Jesus Ja zu ihm, zu mir, zu dir sagt. Das Blut des neuen Bundes zwischen Gott und den Menschen besiegelt die Vergebung der Sünden. Das Blut als Opfer, das von Schuld befreit. Ja, das kannten die Juden aus der Geschichte, aus dem Passa-Geschehen. Aber schon Jesaja sagt von dem Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt, die Schmach, den Schmerz der ganzen Welt, dass das rettet. Das Blut trägt das Leben in sich. Jesu Blut trägt ewiges Leben in sich. Und so wird ein neuer Bund geschlossen zwischen Gott und den Menschen, die Jesus als ihren Herrn und Retter annehmen, die ihn in sich aufnehmen. damit der Heilige Geist in ihnen, in uns wohnt. Da ist etwas vollkommen Übernatürliches, was da geschieht. Es ist von Gott ausgegangen. Der alte Bund, da wurde ein Tier geopfert und es zielte auf Gehorsam, auf Befolgen von Regeln und es musste wiederholt werden. Der neue Bund, den Jesus hier durch sein Blut, durch die Hingabe seines Leibes gibt, das geht von ihm aus. Und sein Gehorsam reicht für uns. Es ist nicht mehr an uns, mit Werken den alten Bund zu erfüllen, sondern es ist das Angebot des neuen Bundes durch Glaube, durch Gnade angenommen zu sein. Jesus hat es erfüllt. Wenn wir nachher das Abendmahl miteinander einnehmen, dann erinnert es uns an diesen Bund, den Gott von sich aus geschlossen hat, den Jesus erfüllt hat, weil er für uns eintritt. Er übernimmt die Strafe. Er übernimmt uns und vertritt uns vor dem Ankläger. Er schafft neu Gemeinschaft mit Gott und auch untereinander. Keiner von uns kann und hat etwas zu seiner Rettung beigetragen. Wir leben alle aus der Gnade, wir leben durch die Barmherzigkeit Gottes und wir dürfen die Gerechtigkeit, die Jesus uns erwirkt, annehmen. In Römer 5 heißt: Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wir dürfen immer wieder neu unsere Hand ausstrecken und ihn ergreifen, vielmehr, er ergreift uns. Wir dürfen uns festhalten lassen von Jesus. Und so ist das Abendmahl ein Erinnerungs- und ein Vergewisserungsmahl und gleichzeitig auch ein Vorgeschmack auf das himmlische Hochzeitsmahl, wenn wir Tischgemeinschaft haben werden mit Jesus und dem Vater im Himmel. Und darauf zielt letztendlich die letzte Aussage unseres Textes, wenn Jesus sagt: Wahrlich, ich sage euch, ich werde nicht mehr von dem Gewächs des Weinstocks trinken, bis zu jenem Tag, da ich es neu trinken werde im Reich Gottes. Das ist eine Perspektive, für die sich das Leben lohnt. Dort werden alle unsere Bedürfnisse gestillt sein. Und es ist mein Gebet und unser Wunsch, dass das Abendmahl ein Vorgeschmack dessen sein kann. Wir haben jetzt gerade die Bedeutung vom Passa etwas beleuchtet, auch die Bedeutung vom Abendmahl. Und ich finde es schön, dass dieses Kreuz hier steht auf diesem Schutthaufen und dass wir ablegen dürfen, auch ganz bewusst, bevor wir dann das Abendmahl einnehmen. Aber ich möchte schließen und ich mache dazu Mut, sich die Frage zu stellen: Was bedeutet das Abendmahl für dich? Ich mache auch Mut, darüber zu sprechen, auszutauschen. Nicht jetzt im Großen, aber im Kleinen. Es wird uns in die Dankbarkeit führen. Dankbarkeit gegenüber Gott, aber auch dankbar füreinander. Davon bin ich überzeugt. Amen. Und ganz am Ende steht in unserem Text: Als sie den Lobgesang gesungen haben, gingen sie zum Ölberg. Wir singen jetzt auch. Ihr müsst nicht zum Ölberg gehen, ihr dürft gern da bleiben. Ich bin schon so gewohnt, dass das immer da angezeigt wird. Siehst du das Lamm? Wir haben dieses Lied auf einzelnen Blättern. Schaut irgendwie, dass es möglich ist, dass möglichst viele mitsingen können, und freut euch an diesem Text gerne.